Ja, okay. Jetzt hattet ihr alle genügend Zeit, darüber nachzudenken, ob es das wert war, hierher zu kommen, selbst wenn ich erstmal nicht zu hören bin. Ich hoffe, ihr beantwortet die Frage jetzt mit Ja oder spätestens in den nächsten 30 Minuten. Hast du dir die Frage nicht auch schon mal gestellt, war es das wert? Vielleicht nachdem du einen Lebensabschnitt beendet hast oder vielleicht nachdem du ein schwieriges Thema angesprochen hast und jetzt die große Diskussion losbricht. War es das wert? Hinter der Frage steckt, ob das, was ich riskiert habe, das, was ich investiert habe, ob das im Verhältnis zu dem steht, was ich gewonnen habe oder was ich gewinne. Ist das ein Gewinn für mich oder ein Verlust? Am einfachsten fällt uns das, wenn wir ein neues Auto kaufen oder wenn wir uns irgendeinen neuen Gegenstand leisten, den wir brauchen zum alltäglichen Leben. Denn da liegen die Vor- und Nachteile ja auf der Hand. Also wenn mein Auto jetzt irgendwann was hat, wo der Händler zu mir sagt, du, das kostet so viel, wenn ich das repariere, da kannst du dir einen neuen kaufen. Dann liegt es für mich auf der Hand zu sagen, okay, dann investiere ich das Geld lieber in ein neues Auto. Und einige Zeit nach unserem Neukauf wissen wir dann auch, ob wir gerade das Montagsauto erwischt haben, wo wir mehr Geld reinstecken als befürchtet oder ob es tatsächlich gepasst hat und ein Gewinn für uns war. Wir können die Kosten leicht überschlagen und sehen, ob es das wert war. In anderen Lebensbereichen fällt uns das aber viel, viel schwerer. Wie sieht es zum Beispiel aus, wenn wir uns für einen bestimmten Job entschieden haben? War es das wert? Oder hätte es vielleicht eine andere Alternative gegeben, die besser gewesen wäre? Oder noch tiefgreifender, wenn wir uns für einen Partner entschieden haben. Auch da geben wir ja Dinge auf oder es verändert sich was. War es das wert? Habe ich mich hier richtig entschieden? Oder hätte ich vielleicht anders entscheiden sollen und können? Und was ist, wenn die ersten Schwierigkeiten auftreten? Wenn der neue Job doch nicht so toll ist und die Kollegen doch nicht so nett sind, wie es erst schien? Was, wenn du zankst mit deinem Partner? Wenn du nicht einig bist in einer entscheidenden Frage, war es das wert? Natürlich ist es nicht immer die einzige und richtige Möglichkeit, mit einer Kosten-Nutzen-Rechnung an Entscheidungen ranzugehen. Aber ich glaube, es schadet uns ganz häufig nicht, da auch mal nüchtern die Kosten zu überschlagen und zu überlegen, war es das wert im Rückblick auf eine Entscheidung? Zu gucken, habe ich mich da richtig entschieden? Passt das, was ich investiert habe? Und bekomme ich das, was ich mir vielleicht erhofft oder erwartet habe? Gerade in unserer heutigen Zeit ist das ja recht schwierig, weil wir so viele Möglichkeiten haben. Wir haben Unmengen an Möglichkeiten, wir sind global vernetzt. Wir können übers Internet uns noch 25 andere Möglichkeiten angucken, vielleicht sogar erreichen. Und wenn wir flexibel sind, was Beruf oder solche Dinge angeht, wenn du bereit bist, deutschlandweit zu suchen, hast du wirklich sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ist es das wert? Und das Spannende finde ich, dass auch dieses Denken vor dem Glauben keinen Halt macht. In unserer Gesellschaft fragen sich die Leute, ist es das wert, mit Glauben zu leben? Glauben so zu leben? Oder lieber ein bisschen weniger, ein bisschen anders? Mir persönlich gefällt die Frage in Bezug auf den Glauben nicht, weil ich denke, da gehört mehr dazu, als nur eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufzumachen, was es mir bringt. Aber wenn wir in die Bibel reingucken, ist das Spannende, dass Jesus selbst diese Frage eigentlich auf den Tisch bringt. Er sagt zu seinen Nachfolgern, ihr sollt die Kosten überschlagen, wenn ihr mir nachfolgt. Überlegt dir ganz genau, ob du Nachfolger von mir sein möchtest oder nicht. Es kann dich alles kosten. Und auch wenn wir sonst in die Bibel reingucken, finden wir immer wieder, dass die Bibel schonungslos ehrlich ist. Da werden die negativen Konsequenzen der Nachfolge Jesu nicht unter den Tisch gekehrt. Da wird nicht gesagt, wenn du Christ wirst, wird alles toll und alle mögen dich und du kommst in eine tolle Gemeinde und das ist alles super. Sondern da steht was von Verfolgung, Ausgrenzung, Ablehnung. Und ich habe mir das so angeguckt und habe gedacht, so, wow, also rein aus werbungstechnischen Hintergründen hätte man das echt geschickter anstellen können. Also wer von euch würde für ein neues Auto werben und gleichzeitig sagen, ach übrigens, es kann auch jederzeit kaputt gehen und wenn es dumm läuft, ist er in ein paar Wochen total schaden. So würde kein Mensch von uns werben. Wahr ist es trotzdem, oder? Und genau diese Wahrheit und dieses Problem, was wir in der Werbung haben, dass eben immer wieder die Kosten irgendwie schön geredet werden, dass das Kleingedruckte, was verschweigt, sorgt dafür, dass wir misstrauisch sind. Wenn wir ein Angebot hören, wenn wir ein Angebot lesen, sind wir erstmal misstrauisch. Wo ist der Haken? Und das Spannende ist, dass der Glaube an Jesus da einen gewaltigen Unterschied zur Werbung macht. Da werden die Kosten klipp und klar offengelegt. Da wird sehr deutlich gesagt, dass es dich alles kosten kann. Es ist sogar noch deutlicher, da steht nach dem Motto, wenn Jesus abgelehnt wurde, wie könnt ihr erwarten, dass ihr nicht abgelehnt werdet? Das ist die Folge von Glauben. Und zwar eine garantierte. Die Frage ist nur, wie hart diese Folge ist. Gott ist Wahrheit und legt die Kosten der Nachfolge offen auf den Tisch. Und das ist uns unangenehm. Und deswegen stehen auch wir als Christen in der Gefahr, vor uns selbst, aber auch vor den Leuten, wo wir es weitergeben, das bisschen schöner darzustellen. Jesus ist der Helfer. Ja, auch. Jesus hilft dir, durch deinen Alltag zu gehen. Ja, auch. Aber nicht nur. Wir stehen in der Gefahr, ein Zerrbild von Glauben darzustellen. Es schön zu reden. Aber das müssen wir gar nicht. Gott und die Bibel schämen sich der Wahrheit nicht, also müssen wir das auch nicht tun. Wir müssen auch nichts schwärzer zeichnen, als es ist, aber wir sollen offen und ehrlich sein. Vor uns selbst. Nicht so nach dem Motto, ach Gott, stört das schon nicht. Nö, nö, die Bibel ist deutlich. Es gibt Dinge, die stören Gott, echt. Und die kann ich mir selber nicht schönreden, wenn sie mich vielleicht nicht stören. Und da dürfen wir offen und ehrlich sein. Denn Gott ist offen und ehrlich. Und wenn wir uns da mal hinterfragen, warum machen wir das? Warum stehen wir da so in der Falle, das schöner darzustellen ist? Weil wir Angst haben vor negativen Konsequenzen. Wir haben Angst, dass unser Nachbar das mit Glaube doch nicht so toll findet. Wir haben Angst davor, dass das dann negative Konsequenzen für mich hat, wenn ich das ehrlich und klar lebe. Wenn ich meinem Chef sage, du, wenn du hier bist und ich habe wen am Telefon, der nach dir fragt, dann sage ich nicht, du bist nicht da. Das ist gelogen. Und was kann das zur Folge haben, dass der sagt, dann such dir einen anderen Job. Nachfolge kann uns alles kosten. Das brauchen wir nicht verschweigen. Das Problem ist, dass das häufig schön geredet wird und dass in unserer Gesellschaft, mal, wo man hingucken kann, werbungstechnisch übers Ohr gehauen wird, ist, dass die Leute den Kirchen immer weniger vertrauen. Wir brauchen nur in unsere Gesellschaft zu sehen und stellen fest, dass die Leute ihr Vertrauen lieber in irgendwelche anderen Weltanschauungen setzen, anstelle in den christlichen Glauben. Und ich glaube, deswegen ist es auch so unheimlich wichtig, dass wir uns da an die Bibel halten. Und die Bibel, die ist klar und deutlich mit allen Vor- und Nachteilen. Jesus hat die Kosten nicht versteckt. Und deswegen brauchen wir das auch nicht. Und damit landen wir bei unserem heutigen Thema. Wir landen bei Stephanus. Er war der erste Märtyrer der Christenheit. Das bedeutet, er war der erste Nachfolger von Jesus, von dem wir in der Bibel berichtet bekommen, der für die Überzeugung, dass er zu Jesus gehört, gestorben ist. Und die Frage, die sich mir stellt, wenn ich das lese, ist, war es das wert? Denn ich denke, wenn wir uns diese Frage offen und ehrlich, ganz persönlich beantworten, dann hat das Konsequenzen für unseren Alltag. Dann hat das Konsequenzen für dein und mein persönliches Leben. Und ich hoffe, dass es uns hilft, unsere grundlegenden Prioritäten neu zu hinterfragen. Lasst uns also starten. Wer war dieser Stephanus? Wir finden in der Bibel, in der Apostelgeschichte, den Bericht über diesen Mann. Und in Kapitel 6 lesen wir zunächst, dass er von der Gemeinde in Jerusalem als einer von 7 Diakonen eingesetzt wird, um die Verteilung der Versorgungsgüter für die Witwen zu gewährleisten. Also er war ein Sozialarbeiter in der Gemeinde. Er war jemand, der dafür gesorgt hat, dass alle Witwen quasi gleichmäßig ihren Anteil bekommen haben an dem, was sie brauchten. Und die Kriterien, die wir genannt bekommen, sind ein guter Ruf, ein Leben, das ganz vom Heiligen Geist bestimmt ist, und Weisheit. Und Stephanus erfüllt diese Kriterien voll und ganz und wird durch das Handauflegen und Gebet der Apostel in diesen Dienst eingeführt. Anschließend erfahren wir, wie Stephanus diesen Dienst ausführt und können beobachten, dass der Heilige Geist durch ihn Zeichen und Wunder vollbringt. Und er ein Mann ist, der sich sowohl durch die Kraft Gottes als auch durch Gnade auszeichnet. Ich finde das spannend, weil es beinahe ein Gegensatz ist. Gnade ist was, was wir als Schwäche ansehen, und die Kraft Gottes das genaue Gegenteil. Ein Mann, der ausbalanciert ist. Und Stephanus vertritt klipp und klar das Evangelium. Wir lesen, dass er dadurch sogar in einen Streit gerät mit hellenistischen Juden, also Juden, die griechisch geprägt sind. Und ganz vereinfacht heißt das einfach nur, das waren Leute, die waren gut im Diskutieren. Die waren gewohnt, philosophisch zu denken. Und mit diesen Leuten gerät er aneinander. Und sie versuchen, Stephanus in der Argumentation zu besiegen. Aber, so lesen wir, Stephanus gewinnt diese Diskussionen so sehr, weil ihm der Heilige Geist die richtigen Worte gibt. Stephanus liefert Argumente, denen sie nichts entgegenhalten können. Und sie sind so darüber verärgert, dass sie jetzt zu einem Kniff, zu einem Trick greifen. Sie kaufen sich falsche Zeugen und klagen Stephanus vor dem Hohen Rat, also dem höchsten jüdischen Gerichtshof, an, er habe Mose und das Gesetz und den Tempel verlästert. Und zu der damaligen, also heute würde man sagen, ja gut, ist nicht gut, aber zur damaligen Zeit war der Vorwurf, Gott zu lästern, ein Todesurteil. Also da wird mit einer richtig großen Keule geschwungen. Und nun folgt eine Verteidigungsrede von Stephanus, die inhaltlich der Rede von Petrus, die wir ein paar Kapitel vorher lesen dürfen, sehr ähnlich ist. Er zeigt den Juden klipp und klar auf, dass nicht er das Gesetz Mose verachtet, sondern dass sie es immer wieder gebrochen haben. Er ist deutlich, er spricht die Wahrheit aus und er endet damit, dass er seinen Zuhörern klar macht: Ihr habt Jesus, den von Gott Gesandten, umgebracht. Und ihr braucht unbedingt Gottes Vergebung, um das wieder in Ordnung zu bringen. Wenn wir ein paar Kapitel vorher lesen, da lesen wir, Petrus hält diese Rede, endet auch sehr ähnlich, sehr hart. Und es steht, und die Leute kommen zu ihm und sagen: Was sollen wir tun? Hey, wir haben so viel Mist gebaut, wie können wir diese Vergebung bekommen? Und 3000 bekehren sich. Und bei Stephanus? Die Leute sind so wütend, dass sie ihn steinigen. So viel zur Kurzfassung. Das ist so ziemlich alles, was wir über Stephanus wissen. Und wenn ihr das noch genau nachlesen wollt, dann lege ich euch Apostelgeschichte 6, Vers 3 bis Apostelgeschichte 8, Vers 3 ans Herz. Lest die Geschichte nochmal nach und gerade auch diese Predigt- und Verteidigungsrede. Wer war also Stephanus? Wir lernen ihn als einen treuen, vom Heiligen Geist erfüllten Nachfolger Jesu kennen. Und er kann einfach nicht schweigen, wenn es um Jesus geht. Schlussendlich bezahlt er dafür mit seinem Leben. Ich habe mich gefragt, was hätte dieser Mann alles noch erreichen können? Wow, da steht, er hat Zeichen und Wunder getan. Da sind Leute zu Jesus gekommen. Der hat argumentiert, da konnte keiner was gegenhalten. Und da steht, der war erfüllt vom Heiligen Geist. Warum taucht er nicht auf und zack, bumm, Stephanus ist gerettet? War das es wert? Um das beantworten zu können, müssen wir uns sein Ende genauer angucken. Und dazu lesen wir die Apostelgeschichte 7, die Verse 54 bis 60. Stephanus endet also seine Verteidigungsrede und das ist jetzt die Reaktion. Über diese Worte von Stephanus gerieten die Mitglieder des Hohen Rates in maßlose Wut. Stephanus aber blickte, erfüllt vom Heiligen Geist, fest zum Himmel auf und sah dort Gott in seiner ganzen Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite. Ich sehe den Himmel offen, rief Stephanus, und Jesus, den Menschensohn, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite stehen. Jetzt schrien sie ihn nieder, hielten sich die Ohren zu, um seine Worte nicht länger hören zu müssen, und stürzten sich auf ihn. Sie zerrten ihn aus der Stadt und begannen ihn zu steinigen. Die Zeugen, die daran beteiligt waren, legten ihre Obergewänder ab und gaben sie einem jungen Mann namens Saulus, der sie bewachen sollte. Noch während die Steine Stephanus trafen, betete er laut: Herr Jesus, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme: Herr, vergib ihnen diese Schuld. Mit diesen Worten starb er. War es das wert? Die Reaktion auf die Predigt von Stephanus hätte schlechter nicht ausfallen können, oder? Seine Zuhörer sind so wütend, dass sie jegliche Regeln, die sie ja selber sonst immer so hochhalten, hinten runterfallen lassen. Es gibt keinen Urteilsspruch mehr. Es gibt nur noch blinden Hass. Und Stephanus? Stephanus war erfüllt vom Heiligen Geist. Super, oder? Dann wird er sicher gleich gerettet. Wie häufig lesen wir in der Bibel und dann schickt Gott einen Engel und die kommen aus dem Gefängnis raus und alles ist super. Wir lesen auch, dass Gott Menschen einfach weggehoben hat, dass sie plötzlich woanders waren. Aber nichts dergleichen passiert. Der Heilige Geist nimmt nicht die Probleme weg. Er verändert auch die Situation um Stephanus herum nicht. Aber er ändert den Blick von Stephanus. Er sorgt dafür, dass Stephanus ganz auf Jesus sieht. Es scheint so, dass ihm alles andere, was um ihn herum passiert, egal ist. Es verschwindet vor seinen Augen. Stephanus interessieren nicht mehr die hasserfüllten Gesichter, die ihn umbringen wollen. Er hat nur noch Augen für Jesus. Und das kann er auch nicht für sich behalten. Das, was er sieht, das muss er erzählen, das muss raus. Denn das, was er sieht, ist viel mehr wert als alles, was er auf dieser Erde erleben oder sehen kann. Er sieht Jesus als Gott. Vorher haben die Jünger Jesus immer wieder als Jesus Mensch gesehen. Er sieht Jesus als Gott, bei Gott, in der Herrlichkeit. Und Jesus steht dort und wartet auf ihn. Aber genau das ist auch sein Todesurteil. Die wütende Menge zerrt ihn vor die Stadt und die ersten Steine fliegen. Sie treffen Stephanus, Blut fließt. Und er? Er flucht nicht, er schreit nicht. Stephanus winselt auch nicht um Gnade. Er ist weiterhin voll auf Jesus fokussiert. Und deshalb handelt er auch wie Jesus. Genau wie Jesus gibt Stephanus seinen Geist freiwillig an Gott. Er sagt, nimm meinen Geist. Genau wie Jesus bittet er für seine Mörder. Der Heilige Geist schenkt Stephanus nicht nur die Kraft, diese Situation zu durchstehen, sondern er schenkt ihm auch noch die Kraft, seinen Mördern zu vergeben. Ist das nicht ein viel größeres Wunder, als wenn er einfach weg gewesen wäre? Ich stelle mir das unglaublich vor, den Menschen zu vergeben, die dich gerade umbringen. Und die Frage, die sich uns stellt, war es das wert? Wenn wir diese Frage stellen, müssen wir zuerst unser eigenes Denken hinterfragen. Denn wenn ich diese Frage stelle, zeigt es, dass mir meine Gesundheit und mein Leben das Wichtigste ist. Das hat den höchsten Stellenwert für uns. An erster Stelle steht, dass es uns gut geht. Und alles, was das in Gefahr bringt, vermeiden wir. Und bis zum gewissen Maß ist das gut und richtig. Unser Leben, unsere Gesundheit ist ein wertvolles, kostbares Gut und das sollen und müssen wir schützen. Aber ist es das Wichtigste? Wenn wir jetzt diese Frage, ohne lang drüber nachzudenken, gestellt kriegen, würden wir wahrscheinlich sagen, ja, denn wenn ich tot bin, habe ich ja nichts mehr davon. Dann ist das Ding zu Ende. Und wenn dem so ist, dann ist ja alles, was ich hier erleben kann, auch alles, was ich erreichen muss. Und das ist nur dann zufriedenstellend, solange es mir gut geht, solange mein Leben so verläuft, wie ich mir das vorstelle. Aber ist das Leben so? Derjenige, der jetzt sagen kann, ja, den möchte ich kennenlernen. Unsere Erfahrung zeigt uns, dass das Leben nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Unsere Erfahrung zeigt uns, dass das Leben nicht immer so läuft, wie du willst. Und dafür müssen wir nicht nur uns normallos nehmen, da können wir auch irgendwelche Superstars nehmen. Fragt mal, wie glücklich die sind. Obwohl die alles haben. Ist es das wert? Das Leben ist durchaus auch geprägt von Krankheit, von Misserfolgen, von Unfällen und schlussendlich vom Tod. Das können wir nicht wegdiskutieren. Und es gibt keinen Menschen, der nicht irgendwas davon erlebt. Vielleicht nicht alles auf einmal, vielleicht auch nicht alles in der schlimmsten Form, aber sterben wird wahrscheinlich jeder. Und das sind alles Dinge und Erfahrungen, die für uns schrecklich sind, die uns traurig machen, die all das, was unser Leben schön macht, zerstören. Aber das muss ja auch nicht das letzte Wort sein. Wir als Christen glauben eben nicht, dass dieses Leben alles ist. Wir als Christen glauben, dass wir eine berechtigte Hoffnung auf ein ewiges Leben bei Gott haben durch den Glauben. Das ist das, was uns als Christen ausmacht. Und wenn das stimmt, wenn das wirklich wahr ist, dann gibt es einen Wert, der mehr wert ist als dein und mein Leben. Wenn es stimmt, dass der Glaube, ich sag's mal einfach, das Ticket zum ewigen Leben mit Gott ist, dann ist er mehr wert als mein Leben hier. Denn das, was wir in der Bibel lesen, dieses ewige Leben, damit ist nicht nur lange gemeint, sondern damit ist eine Qualität gemeint, die wir uns nicht vorstellen können. Wenn das wirklich stimmt, ohne Ende in Perfektion mit Gott zusammen zu sein, dann ist das mehr wert als diese paar Jährchen, die wir hier haben. Und wenn das stimmt, dann ist Stephanus nur eins, nämlich konsequent. Der Heilige Geist in ihm zeigt ihm, dass es unendlich wichtiger und schöner ist, zu Jesus zu gehören, als das, was gerade um ihn passiert. Ihm ist im Verhältnis zur Nähe zu Jesus egal, was um ihn rum passiert. Ihm ist egal, was ihm der wütende Mob antut. Und es verändert ihn in das Bild von Jesus selbst. Der Heilige Geist befähigt Stephanus, die Realität so zu sehen, wie sie ist. Das, was ihm seine Feinde antun können und antun, ist nichts im Verhältnis zu dem, was auf sie wartet, wenn sie keine Vergebung von Jesus erhalten. Das Schlimmste, was ihm hier passieren kann, ist zu sterben. Das Schlimmste, was auf sie wartet, ist eine Ewigkeit ohne Gott. Und das ist viel schlimmer und härter, wie das, was wir hier lesen und wo wir zu Recht betroffen drüber sind. Also, war es das wert? Und hier sind wir an einer Gabelung von einem Weg. Denn es hat ganz viel mit dir persönlich zu tun. Wenn du glaubst, dass deine Gesundheit und dein Leben der wichtigste Wert sind, den du hast, dann ist es nicht wert, für den Glauben zu sterben. Es ist vollkommen unsinnig. Wenn du aber glaubst, dass das stimmt, dass der Glaube an Jesus Christus uns ein ewiges Leben, eine Hoffnung darauf schenkt, und zwar eine berechtigte Hoffnung, dann macht es total viel Sinn. Dann ist es auf jeden Fall wert, was Stephanus getan und gelebt hat. Es ist also eine Frage deiner eigenen Entscheidung, deiner Prioritäten. Durch Stephanus können wir lernen, dass die Nachfolge von Jesus uns alles kosten kann, auch unser Leben. Aber wir sehen auch, dass die Botschaft von Jesus wirklich stimmt und diese Überzeugung mehr wert ist als alles, was wir hier verlieren oder aufgeben könnten. Und somit ist das Handeln von Stephanus nur konsequent. Er stellt seine Beziehung zu Jesus an die erste Stelle. Sie hat für ihn vor allem anderen Priorität. Und jetzt? Was lernen wir von Stephanus? Stell dir zunächst die Frage: Glaube ich, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der gestorben und auferstanden ist und durch den ich ebenfalls einmal ewiges Leben haben werde oder nicht? Überleg dir, welche Prioritäten du im Leben setzt. Was ist dir das Wichtigste? Denk da jetzt mal einen ganz kurzen Moment drüber nach. Wenn du Jesus nachfolgst und ihm auch die oberste Priorität einräumst, weil das bedeutet, Jesus nachzufolgen, kann es trotzdem sein, dass dir der Gedanke, dein Leben für den Glauben zu lassen, schwerfällt. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so unnormal. Vielleicht geht es dir, wenn du diese Geschichte hörst, genauso wie mir, ich lese das und denke, diese Perspektive will ich haben. Ich will glauben wie Stephanus. Ich will sehen, was er gesehen hat. Ich will, dass mir alles andere egal ist. Und wir haben es meistens nicht ganz so schwer wie Stephanus. Der wütende Mob bleibt meistens draußen. Aber was sind deine und meine Ängste, die uns davon abhalten? Das, was die Kollegen sagen? Das, was andere über dich denken könnten? Dass du vielleicht unbeliebt bist? Im schlimmsten Fall, wenn du konsequent lebst, Ablehnung in allen Formen und Farben erleben wirst? Ich möchte diese Überzeugung wie Stephanus, immer mehr. Die Frage ist, wie bekommen wir das? Ich glaube, die meisten von uns sagen, ja, das will ich auch. Ich will auch so erfüllt sein vom Heiligen Geist und die Perspektive nur auf Jesus bekommen, wie Stephanus. Aber wie geht das? Mehr anstrengen? Disziplinierter sein? Härter zu dir selber sein, so nach dem Motto, ach, das tut mir nicht weh, wenn Steine auf mich fliegen? Ich bin sicher, das hat wehgetan. Und all das würde nichts bringen, denn dann wärst du es, der handelt. Aber hier geht es nicht darum, dass du handelst. Jesus, der Heilige Geist ist es, der handelt in Stephanus. Und wie können wir diesen Glauben bekommen? Ganz einfach, indem wir Jesus darum bitten. Investier Zeit in deine Beziehung zu Jesus. Räume deiner Zeit mit Jesus Priorität ein. Ich weiß, wir haben alle einen Alltag, der voll ist. Ist kein Thema. Wir haben viel um die Ohren und es ist nicht leicht, uns Zeit freizuräumen, damit wir Zeit mit Jesus verbringen. Aber ich kann euch eines sagen, es ist alternativlos. Es gibt keine andere Option, näher zu Jesus zu kommen, als wenn du Zeit mit ihm verbringst. Es gibt keinen Plan B. Es gibt nur diesen einen Weg, Beziehung zu Jesus. Und wenn wir da nicht Priorität einräumen, dann ist es wie mit jeder anderen Beziehung. Wenn du eine Beziehung nicht pflegst, nimmt sie ab. Und das ist bei Gott ganz genauso. Wenn ich Zeit mit Jesus verbringe, dann nimmt sie zu. Ich weiß mehr, was er will, ich bin enger mit ihm, ich verstehe das mehr. Und wenn ich es nicht tue, dann rückt er in den Hintergrund. Dann weiß ich halt nicht, was er will, was er gut findet oder wie er mit mir spricht. Und dieses Zeitinvestieren, das können wir tun auf die, ich sag mal, Standardwege, ja? Bibel lesen, beten, beten vielleicht auch in Liedern. Es gibt Leute, die machen Lobpreis und das ist ihr Zugang zur Beziehung zu Jesus. Du kannst Andachtsbücher lesen. Du kannst dich mit anderen Christen unterhalten. Es gibt unzählige Wege. Du kannst in die Natur gehen und da sagen, boah, danke, dass du das alles so toll geschaffen hast. Auch das ist Beziehung zu Jesus pflegen. Die Zugänge zu Gott sind sehr, sehr unterschiedlich. Die sind so unterschiedlich, wie wir Menschen unterschiedlich sind. Und es ist wie mit jeder anderen Beziehung. Das ist nicht an eine bestimmte Form geknüpft. Wenn du zu jemandem eine gute Beziehung hast und immer nur dasselbe machst, jedes Mal dasselbe Gespräch führst, das wird ziemlich schnell langweilig. Bei unserer Beziehung zu Jesus machen wir es aber so und wundern uns, dass wir irgendwann gelangweilt sind und sagen, mir bringt es nichts mehr, Bibel zu lesen. Beziehung ist lebendig. Beziehung ist spannend. Beziehung kann und darf sich verändern. Ich habe Phasen, da spricht Gott zu mir am allerdeutlichsten, wenn ich Bibel lese. Da sind Bibelverse dabei, die lese ich und ich merke den ganzen Tag, das war genau für dich, Daniel. Das war dein Spruch, das war dein Thema. Und es gibt andere Phasen, da lese ich das und denke, wie wende ich das jetzt an? Ist schwierig. Aber da ist mein Zugang vielleicht eher, die Gedanken von anderen zu hören und zu lesen. Und dann spricht Gott dadurch zu mir. Durch eine gute Predigt, durch ein Andachtsbuch, vielleicht durch einen Kalender. Vielleicht bist du aber auch gar kein Leser. Kann ich dich beruhigen? Ist gar kein Problem. Man muss keine Leseratte sein, um mit Jesus Beziehung zu haben. Mittlerweile gibt es auf allen Medien Möglichkeiten, Hörbibel zu haben. Ich habe mich mit jemandem unterhalten, der hat gesagt, er ist nicht der Leser, aber er hört auf dem Weg zur Arbeit im Auto Bibel. Auch so spricht Gott zu dir. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Ich habe jetzt nur welche genannt, mit denen ich auch was anfangen kann. Aber wir sind unterschiedlich und das ist okay. Es gibt nicht den einen richtigen Weg. Das Wichtige ist nur, dass wir diese Beziehung pflegen. Nicht wie. Aber Wenn du regelmäßig deine Beziehung zu Jesus pflegst, kann ich dir eins versprechen, es wird nicht dabei bleiben. Denn in der Bibel steht, wenn wir Gott suchen, lässt er sich finden. Und wenn das passiert, dann verändere ich mich. Jesus färbt ab. Und desto mehr du mit Jesus zu tun hast, desto mehr nimmst du seine Farbe an. Das geht gar nicht anders. Wenn wir Jesus begegnen und dem Heiligen Geist in uns Raum geben, dann hat das immer zur Folge, dass wir ihm ähnlicher werden. Nicht gezwungen, sondern freiwillig. Das beinhaltet aber meine Bereitschaft, mich verändern zu lassen, meinen Egoismus hinten anzustellen. Das beinhaltet, dass ich manchmal mutig bin, auch wenn ich nur den ersten Schritt sehe. Wir sind deutsch, wir hätten gern den 5-Jahres-Plan. Ich kann dir eins verraten, den gibt es bei Gott nicht. Der hat den, aber den sagt er dir nicht, weil damit wärst du voll überfordert. Als ich vor, keine Ahnung wie lang, ist schon ein bisschen her, weiß ich nicht, 10 Jahren, vor 10 Jahren habe ich ungefähr Abitur gemacht. Als ich da aufgehört habe, habe ich mich bei SAP beworben, um IT als duales Studium zu machen. Und die haben mir nur nicht zugesagt, weil ich noch den Zivildienst leisten musste und die gesagt haben, du, ein Jahr im Voraus nehmen wir keine Leute. Ich bin nach Südafrika gegangen und während diesem Jahr hat Gott was mit mir gemacht, dass schlussendlich meine Schwester mich an der FDH angemeldet hat. Und da gibt es so lustige Sachen wie, dann kommt danach jemand zu mir und sagt, hast du Theologie als Studium gewählt, wegen der Sprachen oder trotz der Sprachen? Und ich muss zu ihm sagen, du, sorry, ich hatte keinen blassen Dunst, dass ich da Sprachen machen muss. Sprachen sind das, was ich am schlechtesten konnte in der Schule. Aber es war mir egal. Es ging nicht um meinen Plan. Es ging nicht darum, dass ich wusste, dass ich Griechisch und Hebräisch lernen muss. Es ging darum, dass Jesus gesagt hat, geh diesen ersten Schritt mit mir und ich führe dich den Rest. Damals habe ich mich bestimmt noch nicht hier in Selb gesehen. Nichts gegen Selb, aber das war nicht der Mittelpunkt der Welt. Gott führt. Die Frage ist, lässt du dich führen? Vertraust du ihm? Und es kann manchmal mutige Schritte fordern. Ich bin ein sehr heimeliger Typ. Ich bin gerne zu Hause. Bei uns war zu Hause klar, der nicht bald auszieht, der nicht sonst wohin geht, das bin ich. Ich habe in den letzten 10 Jahren ein Jahr in Südafrika, ein halbes Jahr in den USA gelebt und dann mittlerweile fast 4 hier. Die Frage ist, lässt du dich auf Gott ein? Das kann dich vieles kosten. Ich habe viele Freunde hinterlassen. Meine Familie sehe ich sehr, sehr selten. Aber ich kann euch eins sagen, es ist es immer wert, diesen Schritt mit Jesus zu gehen. Ich habe jetzt noch nicht, der Himmel ist offen, sagen können und ich musste auch glücklicherweise noch nicht gesteinigt werden. Aber ich kann sagen aus meiner Erfahrung, es ist es wert, den Weg mit Jesus ganz zu gehen, voll zu gehen. Dinge aufzugeben ist schwer, das ist richtig. Aber es ist alternativlos. Und wenn du dich auf diesen Weg begibst, regelmäßig deine Beziehung zu Jesus pflegst, ihm die oberste Priorität einräumst, dann bin ich überzeugt, wird er sich dir zeigen und der Heilige Geist wird dich erfüllen. Weil Gott will das immer mehr wie wir. Es liegt nie an Gott. Es liegt immer nur an mir, ob ich im Weg stehe oder nicht. Gott ist immer zu 100% da und sagt, komm, wir gehen den nächsten Schritt. Und es gibt da nicht ein Patentrezept. Ich kann mich jetzt nicht hier vorne hinstellen und sagen, bete bitte dieses Gebet morgens, mittags, abends und dann passiert das. Es ist eine Beziehung, die ist bei keinem von uns gleich. Aber es ist wichtig, dass wir diese Beziehung leben und da rein investieren und sie an die oberste Stelle stellen. Und deswegen möchte ich euch Mut machen, dieser Beziehung zu Jesus die alleroberste Priorität einzuräumen. Fang damit an, dir heute zu überlegen, wie du die Zeit mit Jesus gestaltest, wenn ihr euch das nächste Mal trefft. Das machst du mit jedem anderen Menschen auch. Aber bei Jesus, nö, ich lese Bibel wie immer. Das ist eine Beziehung, das ist lebendig, das ist spannend, erwarte was davon. Das ist nicht abgedroschene Aufgabe erledigen. Wenn das unser ganzes Leben wert ist, dann sollten wir es auch lebendig leben. Überleg dir, wo Jesus dich neu überraschen darf. Was findest du spannend an ihm? Welches Thema verstehst du gar nicht? Jesus kann mit unseren Fragen umgehen. Der möchte, dass wir sie ihm stellen. Ich will dir Mut machen, dieser Beziehung mehr Raum einzuräumen. Denn ich bin überzeugt, es wird dann Momente geben, wo Jesus, der Heilige Geist, wo Gott uns so ein bisschen mehr den Blick zeigen auf das, was uns schlussendlich erwartet. Wie es hier bei Stephanus der Fall war. Jesus in der Herrlichkeit zu sehen und er steht und wartet auf dich. Also war es das wert? Ja. Wenn das stimmt, was die Bibel über Jesus sagt, dann ist es wert, alles dafür aufzugeben. Und dann müssen wir auch nicht die negativen Folgen des Nachfolgens von Jesus unter den Tisch fallen lassen. Wir müssen nichts schönreden. Es ist aber eine Frage, ob ich das wirklich liebe. Es ist eine Frage, ob ich mich darauf einlasse. Und ich kann euch sagen, ja, das fordert Mut. Für mich ist Stephanus ein super mutiger Mann gewesen. Aber das war nicht seine eigene Kraft, sondern das war Jesus in ihm. Und diesen selben Jesus, diesen selben Heiligen Geist hast auch du. Wahrer Glaube ist bereit, alles andere aufzugeben. Und ich bitte und hoffe, dass Gott uns den immer mehr schenkt. Ich bete und dazu bitte ich euch aufzustehen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du alles aufgegeben hast für jeden Einzelnen, der hier steht. Ich danke dir, dass du uns für so wertvoll erachtet hast, aus dem Himmel zu kommen und mit uns wieder Beziehung haben zu können. Dass du alles aufgegeben hast, um mit uns zusammen zu sein. Und wir sehen Stephanus, der konsequent dir nachgefolgt ist, dem du gezeigt hast, dass es wertvoller ist, mit dir unterwegs zu sein, als hier ein gutes oder ein gesundes Leben zu haben. Und ich bitte dich, dass du uns auch diesen Blick schenkst, diese Perspektive weg von unseren eigenen Problemen, weg von unserer Situation, weg von unserem Leben, hin auf dich. Ich bitte dich um den Mut, den wir brauchen, dann auch die nötigen Schritte zu gehen. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen den nächsten Schritt zeigst, denn du hast immer einen nächsten Schritt mit uns vor. Ich danke dir, dass du uns was schenken willst, das mehr wert ist als unsere Gesundheit und unser Leben. Und ich bitte dich, dass wir das erleben und auch so an andere weitergeben können, dass es wert ist, für dich alles aufzugeben. Amen.